Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 10 und 11. Und heute geht es dann in Sonderheit um den 11. Vers. Mit dem 10. Vers hatten wir uns bereits beschäftigt. 1. Petrus, Kapitel 4, 10 und 11. Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort, wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Als wir uns zuletzt mit dem 10. Vers befasst haben, haben wir zunächst darauf hingewiesen, dass es durch Gottes Gnade das Verdienst der Reformation ist, dass man zurückgekehrt ist zum allgemeinen Priestertum aller Gläubigen. Zwischen dem Menschen und Gott gibt es keine Priesterschaft als Mittler. Jesus allein ist unser Mittler, der uns durch sein Blut in die Gemeinschaft mit Gott zurückgeführt hat. Jeder darf nun in der Gemeinde Jesu als Priester Gottes den anderen dienen. Allerdings mit unterschiedlichen Gaben. Wie ja der Leib des Menschen, womit Paulus die Gemeinde Jesu vergleicht, verschiedene Glieder mit unterschiedlichen Befähigungen hat. Die Hand hat eine andere Funktion als der Fuß und das Auge eine andere Befähigung als das Ohr. Das ist ja nun ganz unterschiedlich an unserem Leibe so eingerichtet, von Gott her, von unserem genialen Schöpfer her, alles so wunderbar gemacht. Wir sind Diener, die für Gott und für andere da sind. Das wollen wir dick unterstreichen. Wir sind Diener, die für Gott und für andere da sind. Noch einmal Vers 10. Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Das ist also unsere Aufgabe, solange wir in dieser Welt sind. Und das gilt auch, wenn wir eine leitende Funktion innerhalb oder außerhalb der Gemeinde wahrzunehmen haben. Friedrich II. Verstand sich als Diener des Staates. Von ihm stammt der Satz, ein Fürst ist der erste Diener seines Staates. Wie viel mehr sind wir als Christen in einer leitenden Position solche, die in der Gesinnung Jesu dienen und nicht selbstherrlich herrschen? Wichtig ist, dass jeder das tut, was ihm von Gott aufgetragen ist, womit er von Gott her befähigt worden ist. Es kann natürlich Zeiten geben, in denen man zu einer Notlösung Zuflucht nimmt. Es kann sein, dass die linke Hand, um ein Beispiel zu nennen, für eine Zeit die Funktionen einer rechten, verletzten Hand übernimmt. Zur Not geht das, und das ist nicht verkehrt. Es kann sein, dass in einer Gemeinde eine Zeit lang fehlende Gaben von solchen ersetzt werden, die diese Gaben im engeren Sinne nicht haben. Verkehrt ist es aber, solche Notlösungen als normal anzusehen und gar nicht mehr das eigentliche Normale anzustreben. In Vers 11 geht es nun um zwei Kategorien, um zwei Gruppen von Gaben, die zum Wohl der anderen und zur Verherrlichung Gottes eingesetzt werden dürfen. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort, wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zunächst geht es also hier um die Wortverkündigung, zu der bestimmten Gläubigen in der Gemeinde Jesu die entsprechende Gabe gegeben ist. Und dann geht es um die praktischen Gaben. Was die Wortverkündigung angeht, so müssen wir auch hier unterscheiden zwischen dem allgemeinen Auftrag als Zeugen des Evangeliums und der speziellen Gabe zum Predigtdienst. Jeder in der Gemeinde Jesu hat die Aufgabe und von Gott her durch den Geist Gottes gegeben, auch die Befähigung, ein Zeuge Jesu zu sein. In der einen oder anderen Weise. Das ist ganz unterschiedlich. Wir können da niemanden in ein bestimmtes Schema hineinpressen. Ich mache das so und du musst das jetzt genauso machen. Sondern jeder hat da so seine spezielle Art, ein Zeuge Jesu zu sein. Dass das aber für die ganze Gemeinde gilt, das sagt Petrus in diesem Brief in Kapitel 3, Vers 15, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Wir sollten also zu jeder Zeit bereit sein, jemandem Rede und Antwort stehen zu können, der uns fragt, was ist denn mit dir eigentlich, worin besteht dein Leben? Du bist ganz anders als die anderen, worauf ist das zurückzuführen? Oder wie das auch immer aussehen mag in den persönlichen Begegnungen. Wir alle haben die Möglichkeit, immer wieder Zeuge des Evangeliums zu sein. Da geht es also um den allgemeinen Auftrag. Und dann gibt es eben auch spezielle Gaben zum Predigtdienst. Das Wort, das Luther übersetzt mit Predigen, kann man auch einfach mit Reden wiedergeben. Da es aber in Vers 10 um mancherlei Gaben geht, ist hier die spezielle Aufgabe oder der spezielle Dienst am Wort Gottes in der Gemeindeversammlung gemeint. Und auch hier gibt es nach dem übrigen Zeugnis der Heiligen Schrift einen Unterschied zwischen denen, die hin und wieder einen solchen Dienst ausüben und solchen, die ihn hauptamtlich oder sagen wir vollzeitlich tun und dazu von Gott berufen sind. Hier müssen wir also unterscheiden. Calvin nennt das Lehramt in der Gemeinde eine hervorragende Gnadengabe Gottes. Das sollten wir betonen in einer Zeit, in der man das Tun des Menschen im Allgemeinen über das Wort stellt. Es geht ja heute in der Regel nach der Weise, wie ein Goethe es Faust aussprechen lässt. Am Anfang war die Tat. Aber es bleibt dabei. Am Anfang war das Wort. Und dieses Wort war unser Herr Jesus Christus selbst. Und er, unser Herr Jesus Christus, hat gesagt, wenn ihr bleiben werdet in meiner Rede, also an meinem Wort, letztlich an mir selbst, aber er offenbarte sich immer wieder durch das, was er gesagt hat. Sein Wesen, sein Tun war geprägt von dem, was er verkündigt hat, was er selbst im Grunde genommen gewesen ist. Wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit, das Wort Gottes, wird euch frei machen. Wunderbares Wort aus Johannes Kapitel 8. O Land, 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 höre des Herrn Wort, heißt es im Propheten Jeremia. Und in den Sprüchen, Kapitel 29, Vers 18, lesen wir, wo keine Offenbarung ist, und Offenbarung geschieht durch das Wort Gottes, Gott offenbart sich in seinem Wort, durch sein Wort, wo keine Offenbarung ist, da wird das Volk wild und wüst. Ja, genau das ist es, was wir in unserer Zeit beobachten können. Das Wort Gottes ist verschwunden von den Kanzeln, im Großen und Ganzen. Die Folge davon ist, dass das Volk wild und wüst wird, aber wohl dem, der auf die Weisung achtet, also auf Gottes Wort achtet. Ein weiteres Wort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 8, Vers 20. Hin zur Weisung und hin zur Offenbarung. Werden Sie das nicht sagen, so wird Ihnen kein Morgenrot scheinen. Haben wir keine Zukunft. Auch für unsere Gemeinde hier. Das ist das Entscheidende, dass das Wort Gottes immer wieder im Zentrum steht. Lasset das Wort Christi reichlich wohnen unter euch oder in euch, schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde zu Kolosse. Lasst das Wort Gottes reichlich wohnen in uns. Lasst es uns immer wieder reichlich zu uns nehmen, sowohl im persönlichen Umgang mit der Heiligen Schrift als auch durch die Predigt. Und wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen, dann machen wir die Beobachtung, dass der geistliche Niedergang innerhalb der Kirche immer und auch damit verbunden in der gesamten Gesellschaft immer verbunden war mit einem Niedergang der Predigt, der Verkündigung des Wortes Gottes. Natürlich auch mit dem Mangel an persönlichem Bibellesen und Beschäftigung mit dem Wort Gottes in der Stille. Das sollte jeder Einzelne von uns tun, morgens schon, hineinschauen in die Bibel. Herr, was hast du mir zu sagen? Da schauen wir seine Herrlichkeit in seinem Wort. Nirgendwo schauen wir sie schöner als in seinem Wort. Ist uns immer wieder die Herrlichkeit Christi in seinem Erlösungswerk geoffenbart, sodass wir die Kraft bekommen, am Tag nicht nur durchzukommen, sondern für Gott da sein zu können und anderen dienen zu können. Da bekommen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Alles, was die Gemeinde Jesu in ihrem Sein und Tun ausmacht, hat seine Quelle im Wort Gottes. Durch Gottes Wort hat Gott seine Gemeinde ins Leben gerufen. Das gilt auch jedem Einzelnen von uns. Wenn du wirklich und wahrhaftig zum lebendigen Glauben an Christus gekommen bist, dann geschah das durch Gottes Wort. Durch nichts anderes als durch Gottes Wort. Es gibt andere Dinge, die vorbereitend sind. Die durchaus von Gott gebraucht werden, um einen Menschen hinzuweisen auf Gottes Wort. Denken wir nur daran, dass Petrus nach Pfingsten im Namen Jesu einen Gelähmten heilte. Das war natürlich eine wunderbare Sache. Das war ein äußeres Zeichen dafür, dass der Herr Jesus Christus auferstanden war von den Toten und nun wirkte durch seinen Heiligen Geist. Aber das Entscheidende war, dass Petrus diese Situation dazu nutzte, um ihnen nun das Evangelium nahezubringen, das Evangelium zu verkündigen. Die Krankenheilung diente also dazu, dass Menschen überhaupt bereit waren, einmal zuzuhören auf das, was Gott ihnen durch sein Wort zu sagen hatte. Wenn Menschen da zum Glauben kamen, und es kamen Menschen zum Glauben, dann nicht aufgrund der Krankenheilung an sich, sondern aufgrund des Wortes Gottes. Aber diese Krankenheilung trug eben mit dazu bei, Menschenherzen zu öffnen für das, was Gott ihnen jetzt zu sagen hatte. Sie darauf aufmerksam zu machen. Also es geschieht alles durch Gottes Wort. Die Entstehung der Gemeinde geschieht durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Und durch sein Wort und durch nichts anderes erhält er die Gemeinde. Und durch sein Wort befähigt er sie zu dienen. Unter den sogenannten Wortgaben ist gerade in unserer Zeit die Gabe der Weissagung besonders wichtig, weil es hier um das Verhältnis des einzelnen Menschen zu Gott geht. Ganz zentral. Ich lese uns einmal aus dem 1. Korintherbrief, aus dem 14. Kapitel etwas vor. Da geht es ja um die Auseinandersetzung, die Paulus führt mit den Korinthern im Blick auf speziell die Gabe des sogenannten Zungenredens, des Sprachengebetes, von dem wir ja sagen, dass sie heute nicht mehr so da ist wie in der damaligen Zeit. Damals aber wurde sie häufig praktiziert und auch von den Korinthern überschätzt als Gabe. Dagegen, auf der anderen Seite, spricht Paulus von der Gabe der prophetischen Rede, der Weissagung. Und wir würden sagen, in unserer Zeit, Weissagung ist etwas, was aus dem Wort Gottes herauskommt. Weissagung in unserer Zeit bedeutet, dass in der Kraft des Heiligen Geistes Menschen durch das Wort Gottes in das Licht Gottes hineingestellt werden. Das heißt also, sie werden offenbar vor Gott. Es wird ihnen deutlich gemacht, wie Gott sie sieht und was Gott über sich selbst zu sagen hat. Und so lesen wir hier in 1. Korinther Kapitel 14, wenn sie aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger und Unkundiger hinein, der würde von allen geprüft und von allen überführt. Jetzt kommt es, was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar. Und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Das heißt also, durch diese spezielle Gabe der Weissagung wird das offenbar, was uns selbst ja oftmals gar nicht bewusst ist und von Natur aus überhaupt nicht bewusst ist, was da in uns steckt. Und die letzten Zusammenhänge, die da sind in unserem Herzen, im Blick auf bestimmte Entwicklungen auch in unserem persönlichen Leben, sind uns oft gar nicht klar. Und das will der Heilige Geist durch die Verkündigung des Wortes Gottes offenbar machen. Er gibt Licht darüber. Das ist eine ganz, ganz große Gnade, wenn uns das zuteil wird, sowohl in der persönlichen Beschäftigung mit dem Wort Gottes, als auch unter der Verkündigung des Wortes Gottes. Wenn da Licht hineinkommt in unsere Herzen, denken wir noch einmal an das Wort Jesu. Die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit macht uns frei. Das, was Gott uns durch sein Wort zu sagen hat. Also diese Gabe der Wortverkündigung, diese spezielle Gabe der Weissagung. Und Weissagung heißt ja nicht in erster Linie, dass man zukünftige Dinge prophezeit, sondern dass Licht hineinkommt in unseren Herzenszustand. Licht fällt auf unseren Herzenszustand. Diese Gabe ist gerade auch in unserer Zeit von allergrößter Bedeutung. Denn sie führt immer hinein auch in das Bewusstsein, den Glauben an die Erlösung, an unseren Erlöser, in die Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel, dass wir wieder froh werden und dankbar werden und unseren Weg zuversichtlich gehen können in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Entscheidend bei der Betätigung der Lehr- und Predigtgabe ist, dass wirklich Gottes Wort verkündigt wird. Nicht immer, wenn wir die Bibel aufschlagen und lesen irgendeinen Text, bedeutet das schon, dass Gottes Wort verkündigt wird. Natürlich, im weiteren Sinne ist das der Fall. Aber wir wissen, dass es Bewegungen gibt, die sagen, wir glauben an die Bibel, wir glauben an das Wort Gottes und wir geben das weiter, was die Bibel sagt. Und wir wissen, dass es doch nicht das Evangelium ist, das gelehrt wird. Dass es ganz andere Lehren sind, die weitergegeben werden, obwohl man sich auf Gottes Wort, auf die Bibel beruft. Also muss das Wort Gottes recht verstanden werden. Und Luther sagt, ein rechter Prediger wird daran erkannt, dass er unterscheiden kann zwischen Gesetz und Evangelium. Das ist ganz wichtig, dass das nicht durcheinander geht. Verkündigen wir das Wort Gottes so, dass dieser Unterschied nicht immer wieder deutlich und klar wird, dann bedeutet das, dass wir eine unerträgliche Last auf die Zuhörer legen. Immer wieder werden sie die Verheißung des Wortes Gottes, die Gnade und alles, was sie umsonst empfangen von Gott, ohne Verdienst empfangen von Gott, abhängig gemacht von bestimmten Voraussetzungen. Wenn du das tust, wenn du gehorsam bist, dann gilt dir dieses, dann gilt dir jenes, was Gottes Wort dir zusagt. Es ist aber wichtig, dass wir das immer wieder betonen. Evangelium bedeutet, dass die Verheißungen Gottes uns gelten aufgrund des Gehorsams Christi und nicht aufgrund unseres eigenen Gehorsams. Und dass wir da auch unterscheiden können zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Wie viele gibt es in der Gemeinde Jesu, bei denen in der Praxis die Heiligung, ihr Verhalten, Grundlage und Fundament ihres Glaubenslebens ist. Auch da werden sie wieder unter einen ungeheuren Druck gestellt. Sie entsprechen nicht den Anforderungen des Neuen Testamentes, den Ermahnungen, die uns im Neuen Testament, besonders in den Lehrbriefen der Apostel, nahegebracht werden. Und weil sie dem nicht entsprechen, geraten sie unter Druck. Frömmigkeitsstress nennt man das. Sie leben nicht mehr aus dem Verdienst Christi heraus. Das ist nicht mehr ihre Grundlage, ihr Fundament bei allem Versagen im Blick auf ihr Verhalten, ihr Heiligungsleben. Sie machen alles abhängig von ihrem Verhalten. Auch die Freiheit zum Gebet, die Freiheit, die Verheißungen Gottes für sich in Anspruch zu nehmen, machen sie mehr abhängig von ihrem Verhalten. Statt von dem stellvertretenden Gehorsam Christi, da muss man diese Dinge unterscheiden. Und das muss immer wieder deutlich werden, auch gerade in der Verkündigung des Wortes Gottes. Manchmal spricht man ganz zentral zu diesem Thema. Aber irgendwie, in irgendeiner Weise muss es immer wieder deutlich werden. Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium, Unterschied zwischen Gesetz und Heiligung, Unterschied zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Und wenn wir jetzt in der Schule wären, dann würde ich euch das als Aufgabe mit nach Hause geben. Euch zu Hause hinzusetzen und das einmal schriftlich zu formulieren. Was ist denn der Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium? Was unterscheidet die Heiligung vom Gesetz? Was unterscheidet die Rechtfertigung von der Heiligung? Einmal das wirklich zu Papier zu bringen. Und sich darüber im Klaren zu werden und zu sein, ob man es denn wirklich auch begriffen hat, zunächst einmal rein verstandesmäßig, aber auch vor allen Dingen dann mit dem Herzen. Und dann auch umsetzt in das Glaubensleben, im Alltag. Lasst mich dazu noch hinzufügen, dass es eine spezielle Wortgabe gibt, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Nämlich die der Unterweisung der Kinder. Luther hat unwahrscheinlich viel Wert darauf gelegt, dass die Kinder und Jugendlichen unterwiesen würden im Wort Gottes. Alles in der Gesellschaft machte er abhängig von diesem einen Punkt. Es hat schon seine Berechtigung, wenn man sagt, die Jugend oder die Kinder sind unsere Zukunft. Obwohl wir wissen, Jesus ist unsere Zukunft. Aber doch hängt alles davon ab, ob schon Kinder und junge Leute konfrontiert werden mit dem Wort Gottes. Und das ist nicht hoch genug einzuschätzen, dass es diese Befähigung gibt in der Gemeinde Jesu, dass Menschen sich um Kinder und Jugendliche kümmern und ihnen das Wort Gottes ins Herz hinein sagen. Hier werden entscheidende Gleise für das ganze Leben eines Menschen gelegt. Die zweite Kategorie, die zweite Gruppe, von der Petrus hier spricht, ist die der praktischen Begabung. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort, jetzt kommt die andere Gruppe, wenn jemand dient, dann tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt. Also wenn Petrus hier vom Dienen spricht, dann ist im Unterschied zu Vers 10 ein Dienen im engeren Sinne gemeint. Es sind praktische Dienste darunter zu verstehen. Die Verkündigung des Wortes Gottes ist ein Dienst, das ist klar. Aber hier geht es um praktische Dienste, praktische Befähigungen, praktische Gaben. Es gibt solche in der Gemeinde, die gerne für das Leibliche und gesundheitliche und materielle Wohl anderer sorgen. Eine wohltuende Gabe. Und ich denke, dass wir alle immer wieder in den Genuss dieser Gabe, dieser Befähigung kommen, in der einen oder anderen Weise. In der Bibel haben wir ein herausragendes Beispiel dafür in der Apostelgeschichte. Kapitel 9, da lesen wir etwas von einer Glaubensschwester namens Tabitha. Und Tabitha war eine Frau, die anderen viel Gutes getan hat. man möchte das mal so ausdrücken, diakonisch gewirkt hat. Die starb dann und wurde von Petrus im Namen Jesu wieder zum Leben erweckt. Da heißt es hier, Petrus aber stand auf und ging mit ihnen, und als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf in das Obergemach, also wo diese tote Tabitha lag, und es traten alle Witwen zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Und schon in Vers 36 heißt es, die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Nun, könnte man sagen, ja, ist in irgendeiner Weise doch unser aller Auftrag, anderen in dieser Weise zu dienen, mehr oder weniger. Barmherzig auch umzugehen mit anderen Menschen. Aber hier handelt es sich eben um eine spezielle Gabe. Es gibt die Gabe der Barmherzigkeit, wo ein Mensch in ganz besonderer Weise damit ausgezeichnet ist, ein Herz zu haben für die Bedürfnisse, für die leiblichen, auch seelischen Bedürfnisse anderer Menschen. Das Geistliche darf auch da hinzukommen. Das ist klar, aber hier liegt die Hauptbetonung auf diesem praktischen Dienst im Umgang mit anderen Menschen. Das sind Gaben, die Gott schenkt und die wir sehr zu schätzen wissen. Und nun wird von diesen praktischen Diensten, die es ja auch in einer gewissen Vielfalt gibt, gesagt, sie sollen aus dem Vermögen Gottes praktiziert werden. Dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt. Warum dieser Zusatz an dieser Stelle? Warum nicht vorher schon den Blick auf die Gabe der Wortverkündigung? Sollte denn nicht alles in der Kraft Gottes geschehen? Das Zeugnis geben, jedes Einzelne von uns, der Predigt- und Unterweisungsdienst. Aber man möchte sagen, vielleicht steht der Mensch, der in dieser praktischen Weise anderen dient und diesen Dienst verrichtet, besonders in der Gefahr, sich auf das eigene Vermögen zu stützen. Dass das Wort Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes verkündigt werden soll, das leuchtet jedem Einzelnen von uns ein. Da beten wir auch darum. Aber wie ist es mit den praktischen Diensten? Ist man auch da ganz abhängig von der Kraft des Heiligen Geistes? Denken wir beispielsweise an den Almosenpfleger, an den Diakon Stephanus. Denken wir an die Voraussetzung, die die Almosenpfleger allesamt erfüllen mussten. Da heißt es, sie sollten voll Heiligen Geistes sein. Es ging da um die Versorgung der Witwen. Da möchte man doch sagen, ja, das kann man doch so tun. Und der eine hat solch eine Gabe, praktisch zu dienen, der kann doch die Witwe versorgen, auch ohne dass er erfüllt ist vom Heiligen Geist. Aber hier haben wir diese Verbindung, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, also nicht aus dem eigenen Vermögen heraus. Zum Bau der Stiftshütte wurden Handwerker ausgesucht, die vom Heiligen Geist erfüllt waren. Und auch alles, was den Dienst einer Mutter und einer Hausfrau umfasst, sollte aus Gottes Vermögen getan werden. Ob das immer so klar ist? Wie die Mutter von Pastor Wilhelm Busch einmal gesagt hat, ich kann auch keinen Pfannkuchen backen ohne den Herrn Jesus. Das heißt, sie wusste sich in den praktischen Tätigkeiten im Haushalt abhängig vom Heiligen Geist, vom Herrn Jesus. Aber wir können alles Mögliche tun ohne ihn. Aber das wird keine Frucht sein für Gott. Was wir aus dem eigenen Vermögen tun, das tun wir letztlich auch nur, wenn wir es genau nehmen von dem Zeugnis der Schrift her, für uns selbst. Auch wenn wir es für andere tun. Da muss Licht hinein in unsere Herzen. Wir müssen zerbrochen werden vor Gott, auch im Blick auf solche praktischen Dienste. Der Dienst darf nicht im Vertrauen auf die eigene Kraft geschehen, sonst bringt er Gott keine Frucht. Alles, was er tut, schreibt Paulus, alles, was er tut, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und danket Gott dem Vater durch ihn. Da gibt es keine Ausnahme. Alles, was ihr tut, wendet das bitte an auf euer persönliches, praktisches Leben. Es geht ja nicht nur darum, dass wir hier wunderschöne Wahrheiten von der Heiligen Schrift her vernehmen, sondern dass wir das anwenden auf unserem praktischen Alltag. Und dass wir Buße darüber tun, wo das nicht der Fall ist, wo wir die Dinge einfach im Alltag so tun, als gäbe es im Grunde genommen den Herrn Jesus nicht. Auch in der Gemeinde Jesu, auch die Gläubigen können so durch den Alltag gehen, als gäbe es Gott gar nicht, als würde er gar nicht existieren. Wenn man sie fragen würde, glaubst du, dass es Gott gibt? Glaubst du, dass es den Herrn Jesus gibt? Glaubst du, dass der Herr Jesus am Kreuz für dich starb? Glaubst du, dass du ewiges Leben hast durch ihn? Würde man das alles bejahen. Aber der praktische Alltag sieht aus, als gäbe es das alles gar nicht. Man rechnet nicht mit der Kraft des Heiligen Geistes in dem, was wir im Alltag zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes und zum Wohl anderer Menschen zu besorgen haben. Wir sollten uns also stets der Abhängigkeit vom Heiligen Geist bewusst sein. Lasst mich das auch auf die Wortverkündigung nochmal anwenden, obwohl uns das allen klar ist, hoffentlich. Beten wir viel um den Heiligen Geist, wenn hier das Wort Gottes verkündigt werden soll. Dass der Heilige Geist wirkt, ohne den Heiligen Geist, geschieht durch die Predigt und mag sie noch so richtig sein. Nichts, aber auch gar nichts. Überhaupt nichts. Lasst mich das daraufhin nochmal anwenden. Bekannt ist der Evangelist Moody, hatte nicht so unsere geistliche Linie von der, vom Calvinismus her, vom reformierten Gedankengut her, aber er war ein wunderbares Werkzeug in der Hand Gottes, zur Verkündigung des Wortes Gottes. Und da kam einmal ein alter Bruder zu ihm, nachdem er das Wort Gottes gesagt hatte, und sagte zu ihm, Mr. Moody, beim nächsten Mal, wenn Sie predigen, geben Sie Gott die Ehre. Was meinte er denn damit? Offenbar hatte er gemerkt, dieser Mann predigte aus der eigenen Kraft heraus. Das kann natürlich sein. Alles, was wir tun, können wir aus der eigenen Kraft heraus tun. Auch das Predigen. Das war ihm eine wichtige Lektion. Wenn du predigst, sei abhängig vom Heiligen Geist. Rechne mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn du deine Tätigkeiten im Alltag verrichtest, rechne mit der Wirkung des Heiligen Geistes. Ob der einzelne Gabenträger Frucht bringt, das hängt letztlich nicht von der Gabe ab. Das wollen wir auch nochmal dick unterstreichen. Sondern von seinem persönlichen Verhältnis zu Gott. Ich erinnere euch an Matthäus Kapitel 7. Da sagt der Herr Jesus ein ganz, ganz ernstes Wort. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Gabe, haben wir nicht diese Gabe betätigt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Gabe Gottes. Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Gabe. Was antwortet der Herr Jesus ihnen? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter, das heißt, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Weicht von mir, ihr habt vieles getan in meinem Namen. Vieles getan für mich, scheinbar. Und doch, ich habe euch nie gekannt. Was heißt das? Diese Menschen haben nie ein persönliches Verhältnis zum Herrn Jesus gehabt. So wird es einmal sein, dass vieles geschehen ist in der Gemeinde Jesu von solchen, die gar nicht wahrhaft wiedergeboren waren, die der Herr Jesus gar nicht gekannt hat. Und sie haben den Herrn Jesus nicht gekannt. Das ist alles möglich. Also ob wir wirklich Gott Frucht bringen, das hängt von unserem persönlichen Verhältnis zum Herrn Jesus ab. Das hängt nicht in erster Linie von den Gaben ab. Und jetzt hört mir bitte noch einmal zu, wenn ich Rochmini zitiere. Dieser bekannte Gottesmann aus China. Er sagt Folgendes: In Zeiten des Abfalls von Gott, und in einer solchen Zeit befinden wir uns, aber ganz, ganz stark, in Zeiten des Abfalls schaut Gott weniger auf bloße Brauchbarkeit, wir könnten ergänzen, auf besondere Gaben, als auf innere Qualität. Und 100 Gramm Gold können so viel wert sein, wie ein ganzer Saal voll hölzerner Bänke. Das heißt, das Entscheidende sind nicht die Gaben, sondern das Entscheidende ist unsere Beziehung zum Herrn, ist das, was Gott an unserer Seele tut, was sich da abspielt, ob wir da bereit sind, durch Gottes Gnade Sterbenswege zu gehen, ob wir es erkannt haben, was das bedeutet, dass wir mit Christus gekreuzigt sind. Wie hat Otto Stockmeier einmal gesagt? Der Otto Stockmeier geht mich nichts mehr an. Warum denn? Weil er mitgekreuzigt ist. Hier geht es um Christus. Es geht um die Verherrlichung Gottes. Es geht nicht mehr um uns. Das gilt es immer wieder und vermehrt zu durchdenken und zu durchleben. Das ist ein Prozess, ein lebenslanger Prozess. Da geht es tiefer hinein in die Todesgemeinschaft mit dem Herrn Jesus und auch in die Lebensgemeinschaft. Und das sind im Grunde genommen die fröhlichen Christen. Das sind die fröhlichen Christen. Wir suchen ja die Freude manchmal ganz woanders. Die natürliche Freude, die die Welt auch sucht, das meinen wir, könnten wir auch in der Gemeinde Jesu finden. Naja, gut, wir können doch mal einen Scherz machen, einen Spaß machen, all das gehört alles auch mit zum Leben dazu. Das ist klar, wir freuen uns auch über die natürlichen Gaben, mit denen Gott uns so reich beschenkt hat. Das alles ist richtig. Aber diese wahre Freude, die der Heilige Geist in uns wirkt, lernt nur der kennen, der bereit ist, im alltäglichen Leben, in der Abhängigkeit vom Herrn Jesus Christus, solche Sterbenswege zu gehen. Geht es dir dann auch letztlich um dich selbst, wirst du auch die Freude im Heiligen Geist niemals erfahren und erkennen. Dass das alles sehr unvollkommen ist, das brauche ich jetzt nicht zu betonen. Ja? Es geht nicht um Perfektionismus, aber es geht um grundsätzliche Dinge in unserem Glaubensleben. Also, es kann also jemand, wir fassen das nochmal zusammen, der eine nicht so ins Auge fallende Begabung hat, Gott mehr Frucht bringen als jemand, der eine allgemein hochgeschätzte Begabung hat. Geschieht es aber, und das gilt natürlich auch für die erste Gruppe der Gaben, in der Kraft Gottes, dann wird Gott auch darüber gepriesen. So heißt es ja hier, darin mündet alles ein, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Menschen werden gesegnet, nicht damit sie uns preisen, sondern Gott, den Geber aller guten Gaben. Dass die Leute, so sagt der Herr Jesus, eure guten Werke sehen, euer gutes Verhalten auch sehen und den Vater im Himmel preisen. Nicht den Gabenträger preisen, sondern den Vater im Himmel preisen. Wie ist das denn mit dem Lob? Ich komme jetzt langsam zum Schluss. Wie ist das mit dem Lob? Sollen wir niemanden mehr loben für irgendetwas? Ich denke, das dürfen wir tun. Wir sollten allerdings damit sparsam umgehen. Es bekommt uns nicht immer, wenn wir allzu sehr gelobt werden. Es kann ein Lob mit dazu beitragen, dass wir in einer Situation, in der wir innerlich niedergeschlagen und verzagt sind, weil wir so wenig sehen, auch im Blick auf unser eigenes Glaubensleben, so viele Probleme und Nöte haben. Es kann ein solches Lob wirklich sehr wertvoll sein und einen Menschen wieder aufrichten. Sieh doch mal, schau doch mal, es war doch nicht alles vergeblich. Ja? So in diesem Sinne. Aber wir sollten auch auf der Hut sein, jemand hat das Lob als Gift bezeichnet, als Gift. Vielleicht schießt er hier ein wenig übers Ziel hinaus. Gott lobt ja auch die Gemeinde in Ephesus, obwohl er ihr einen schwerwiegenden Vorwurf macht, wegen der ersten Liebe. Das alles muss sorgsam behandelt werden, damit umgegangen werden. Und wir sollten das Lob, das man uns schenkt, immer auch weiterleiten als an den Herrn, ob wir es nun ausdrücklich so formulieren oder nicht. Ja? Es gibt leider Beispiele dafür, dass Menschen an dieser Stelle zu einem großen Schaden für sich selbst und für andere Menschen geworden sind. Um ein Beispiel aus der Kirchengeschichte zu nennen, da gab es einen Mann namens Jan von Leiden, ein Wiedertäufer. Er kam von Holland nach Münster und hat dort einen gesegneten Dienst in der Verkündigung des Evangeliums getan. Aber dann jubelten ihm die Menschen zu, besonders auch die Frauen. Und das stieg ihm zu Kopf, damit konnte er nicht umgehen. Er wurde der König von Zion genannt und führte ein ausschweifendes und grausames Leben. 16 Frauen hat er gehabt. Einer ließ er töten, köpfen, weil sie ihm nicht zu Willen war. Eine Folge davon, dass man diesen Mann so hochgehoben hat, da ist er umso tiefer gefallen. Also, was das Lob angeht, vorsichtig, letztlich gilt alles Lob dem lebendigen Gott. Aufgrund dessen, dass Jesus uns erstens alle Gaben geschenkt hat, zweitens alles wirkt zur Ehre des Vaters. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist es, der herrscht, er ist es, der regiert, er ist es, der bestimmt, der uns die Gaben schenkt, er ist es, der unser Herz von daher immer wieder erfreut und uns befähigt, an ihm zu dienen. Und nun lasst uns zum Schluss noch einmal bedenken, wozu wir eigentlich da sind. Ich weiß nicht, ob wir uns darüber immer so im Klaren sind. Wozu lebe ich denn eigentlich in dieser Welt? Damit es mir gut geht, damit ich mich wohlfühle. Und. Wir leben dazu, um Gott zu dienen und für andere da zu sein. Für Gott da zu sein, für andere da zu sein. Und das bedeutet zunächst einmal, dass wir uns von Gott immer wieder beschenken lassen. Wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann geht es nicht um das, was wir tun, sondern es geht um das, was Gott in Christus getan hat. Er dient uns. Und das muss immer das Erste sein, das darf das Erste sein. Wir lassen uns von ihm dienen. Wir lassen uns von ihm erfreuen. Er ist unsere Liebe, er ist alles, was wir brauchen, was dem Vater im Himmel wohlgefällig ist. Und dann dürfen wir von daher auch anderen dienen mit der Gabe, die uns von Gott geschenkt ist. Ich lese nochmal die beiden Verse, damit schließen wir ab. Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, also praktische Dienste verrichtet, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.